Ich freue mich riesig auf dieses neue Jahr. Ich hoffe, dir geht's ähnlich. Wer hat Bock auf ein gutes neues Jahr? Okay, ich habe bewusst gut dazu gesagt, weil wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, das neue Jahr, dann ist es vielleicht beim einen oder anderen gar nicht so gut. Ich freue mich sehr auf dieses neue Jahr, weil ich glaube, es werden so viele gute Dinge passieren. Und ich glaube, Gott hat so viele gute Dinge vorbereitet. Ich sehe, dass Gott im letzten Jahr Dinge getan hat, in unserer Church, in all unseren Standorten. Und ich weiß, dass er es weiter tun wird. Warum? Weil Gott ist gestern, heute und morgen derselbe. Und er wird sich nicht verändern. Und sein Herz schlägt dafür, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen ihn kennenlernen. Und deine und meine Aufgabe ist es genau, das mit umzusetzen, sich gebrauchen zu lassen. Und das darf 2025 einfach noch mehr passieren. Nicht, dass es nicht schon passiert ist, sondern es darf noch mehr passieren. Amen. Haben wir Bock drauf? Come on! Haben wir Bock drauf? Ja, das ist doch die Stimmung, die ich haben will. Hey, sag doch mal, falls du es noch nicht gemacht hast, deinem Sitzmachbarn ganz kurz vorne, hinten, wenn es dein Ehepartner ist, der gerade neben dir sitzt, dann nimm die Person, die nicht dein Ehepartner ist. Und mach einfach so eine kleine Ermutigung, so einen Satz, den du sagst, hey, das wünsche ich dir für dieses kommende Jahr. Amen. Geht mal hier vor, zurück und ich weiß, den einen oder anderen überfordert es, aber ich finde, wir dürfen eine Kirche sein, die ermutigend ist. So, kurzes Handzeichen, wer fühlt sich ermutigt? Halleluja, genau darum geht es. Wir wollen eine Kirche sein, die ermutigend ist und deswegen wollen wir in eine Predigtreihe hineinstarten, die Why Pray, also warum Gebet heißt. Und ich liebe es, so einen Auftakt zu machen. Vor allem liebe ich es, wenn Pastor David sagt, mach einfach mal und dann gucken wir mal, was der Geist Gottes draus macht. Warum Gebet? Die ersten Wochen des Jahres gehören für uns immer dem Gebet. Und bei mir persönlich gehören sie auch dem Fasten. Ich habe wieder angefangen, mein Daniel-Fasten zu machen vor 3 Tagen. Hat mehrere Gründe. Zum einen, weil ich Gottes Ja weihen möchte und zum anderen, weil ich, bevor ich mir einen Anzug kaufe, ein bisschen noch was abnehmen möchte. Aber ich weiß, dass Gott die Zeit nutzen wird, weil in der Zeit, wo ich nicht futter, kann ich die Zeit nutzen, um ins Gebet zu gehen und es zu machen. Ich habe mir einen neuen... eigentlich so neu ist er gar nicht, aber mein Vorsatz für dieses Jahr ist noch mehr eine Sache umzusetzen, die ich schon immer in meinem Kalender stehen habe. Ich habe immer jeden Morgen um 10 Uhr, geht bei mir eine Erinnerung an und erinnert mich daran, dass ich für die Church beten darf. Und sagt, Gebet für Mosaik Pforzheim und Family. Und dann bete ich für unsere Church und bete für alle unsere Campusse und segne sie und bete, dass Gott einfach diese Kirche und diese Gemeinde, Familie an diesen ganzen Standorten gebraucht. Und vielleicht ist es eine Challenge, die ich dir direkt mitgeben kann heute Morgen schon, zu sagen, hey, mach dir mal so einen Reminder rein, so eine Erinnerung irgendwo oder am Spiegel zu Hause, wenn du jetzt nicht der Digital Native bist, zu sagen, hey, da laufe ich mindestens einmal am Tag dran vorbei und dann sehe ich diesen Zettel und erinnere mich dran, dass ich für die Kirche bete. Weil ich glaube, wenn wir das tun, wird ein Riesenunterschied passieren, weil was wir geistlich vorbereiten, wird sich umsetzen und wird Dinge ändern, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Wir haben es vorhin gehört, jemand hat gesagt, der Gott, dem unmöglich ist, ne? der dieses Wort nicht kennt und ich liebe das, dass unser Gott das ist, der sagt, bei mir ist alles möglich. Nothing is impossible für den, der glaubt. Nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir starten heute mit einem Thema und vielleicht denkst du, das habe ich schon 100 Mal gehört, deswegen lass es wirklich auf dich wirken. Besser beten habe ich es mal genannt. Ich habe ein Skript, das hätte ich wahrscheinlich auf 5 Gottesdienste aufteilen können, deswegen ich baller ein bisschen durch. Und vielleicht ist Gebet für dich ein alter Hut, weil du sagst, ich bin schon seit 30, 40, 50 Jahren mit Jesus unterwegs, dann hörst du heute wahrscheinlich viele Dinge, die du schon 100 Mal gehört hast, aber vielleicht gar nicht so regelmäßig umsetzt. Oder du sagst, ich bin noch gar nicht so lange mit Jesus unterwegs und es ist total interessant, dann lass uns hoffen, dass Gott zu dir spricht und da was umsetzt. Ihr wisst, wenn ich über Basic-Themen rede, also als ich über Vergebung gesprochen habe, habe ich es auch gemacht, wir machen ein kurzes Gedankenexperiment. Ich hoffe, ihr macht mit mir mit. Wir stellen uns einfach mal vor, wir haben noch nie was über Gebet gehört. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Gebet. Ich habe nämlich so ein richtig tolles Bibel-Lexikon-Programm, wo alles Mögliche drin ist, und habe einfach mal das Stichwort Gebet eingegeben und geguckt, was sind die ersten Vorschläge, die mir kamen. Und dann habe ich mir mal 3 Lexika-Artikel rausgesucht, die ich euch vorlesen möchte. Das Bibellexikon des Herder Verlags schreibt Folgendes über Gebet. Beten als Sprechen zu Gott und mit Gott ist ein religiöser Grundakt. Er setzt den Glauben an einen persönlichen Gott voraus, an Gott, der mich sieht und hört, der mich anspricht und mir antwortet und mit dem ich infolgedessen ins Gespräch kommen kann. Gebet im weiteren Sinne des Wortes ist jedes Sprechen mit Gott, auch das Loben und Danken. Im engeren Sinn besteht das Gebet aus Klagen und Bitten. Da ist schon ziemlich viel drin, ne? Wir gehen weiter. Das meiner Meinung nach wichtigste theologische Lexikon, das heißt abgekürzt RGG oder ausgeschrieben Religion in Geschichte und Gegenwart, schreibt Folgendes: Anlass des Betens ist entweder die Erfahrung des Beschenktseins oder die Erfahrung eines Mangels. So liegt sein inhaltlicher Akzent entweder auf der reinen Anbetung, in welcher der Beter vor Gott dessen Heilshandeln ausspricht, dem Lob und Dank, oder der Klage und Bitte. Das Gebet par excellence ist die Bitte an Gott. Und ein letztes habe ich auch noch rausgesucht. Das Lexikon zur Bibel sagt Folgendes: Das Missverständnis, Beten sei ein bloßer Monolog der Seele, ist abzulehnen. Das Gebet ist die Lebensform, das Lebensklima des geistlichen Menschen. Dem entspricht, dass sich im Gebet alle Äußerungen des Glaubenslebens finden. Lob und Dank, die Achtung vor Gott, dem Allerhöchsten, in der Anbetung, die kindliche Liebe zum Vater, die Nächstenliebe in der Fürbitte, der Zweifel, die Not und die Anfechtung, die Klage, selbst die Anklage, weil das Gebet das Lebenselement dessen ist, der Gott vertraut und ihm folgt, kann sich Paulus auch nicht mit gelegentlichen Beten begnügen, sondern er ermahnt seine Gemeinde zum immerwährenden, beharrlichen Gebet. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus. Und nicht nur Paulus sagt es, sondern Jesus mahnt seine Jünger an und sagt: Könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir beten? Traurig. Und ich finde es total spannend. Wir sehen hier so viele Aspekte. Also zum Beten gehört Loben und Danken. Zum Beten gehört Bitten und Klagen. Zum Beten gehört auch, deine Seele mal, entschuldigt mir den Begriff, sich auskotzen zu lassen und zu sagen, was ist wirklich in mir drin gerade vor, geht da vor. Und wir müssen nicht zu Gott kommen nur und so super heilig immer tun und sagen, ja, nur mit den richtigen Worten darf ich richtig beten. Sondern Gott hat Emotionen in uns hineingelegt und wenn er sie nicht halten kann, wer dann? Und deswegen dürfen wir mit einer ehrlichen, authentischen Art und Weise vor Gott kommen. Natürlich dürfen wir, gehen wir gleich noch drauf ein, auch drüber nachdenken, wie wir mit Gott sprechen. Also Gott ist jetzt nicht, die Bibel sagt, Gott ist mein Freund, aber er ist nicht nur mein Freund, sondern er ist halt auch immer noch mein König und mein Gott. Deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie so mit dir, Bro, was geht? Oder so. Das ist nicht so cool vor Gott, sondern ich glaube, so eine gewisse Ehrfurcht und Heiligkeit Gott gegenüber dürfen wir weiter behalten. Wenn wir die Definitionen hören, dann können wir, glaube ich, das alles zusammenfassen mit folgendem Satz: Glauben ohne Gebet ist nicht möglich und nicht richtig. Glaubt ihr das auch? Richte einen Amen dafür. Glauben ohne Gebet ist nicht möglich und nicht richtig. Das heißt, wenn wir nicht gerne beten, und ich sage euch eins, diese Predigt ist für mich genauso. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der es liebt, wirklich stundenlang auf den Knien im Gebet zu sein. So, ich bete jedes Jahr aufs Neue, Herr, schenk mir das. Aber ich merke, ich habe manchmal nicht die Muße, das zu durchzuziehen. Und deswegen bete ich immer wieder neu. Lass mich erkennen, dass das wichtig und richtig ist. Das heißt, wenn wir nicht gerne beten, dann müssen wir aber auch unsere Beziehung zu Gott immer wieder mal anschauen und sagen, was ist da gerade drin und was ist gerade ein Götze in meinem Leben, der den Platz Gottes auf meinem Herzensthron eingenommen hat. Weil wenn ich Jesus liebe, dann möchte ich natürlich mit ihm reden. Wenn ich einen Partner habe, den ich liebe und ihn nur anschweige, dann wird es schwierig. Dann ist es keine, also weder eine schöne noch in irgendeiner Form gesunde Art der Beziehung. Weil wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir immer etwas anbeten. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann sucht sich unser Herz irgendetwas anderes zum Anbeten. Die einen beten ihr Handy an, die anderen beten ihren Job an, die nächsten beten ihre Familie an, ihre Kinder. Kinder können, also ich liebe Kinder, ihr wisst es, aber Kinder können ganz schnell zum Götzen werden und den Platz Gottes in meinem Herzen einnehmen. Und ich glaube, wir können unsere Kinder nur dann wirklich auf göttliche Art und Weise lieben, wenn Gott weiterhin auf Platz 1 bleibt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen mal so ein bisschen in die Basics hinein. Die Schrift betont die Bedeutung des Gebets. Die Bibel spricht sehr viel über Gebet Und es gibt kein Buch in der Bibel, in dem nicht in irgendeiner Form gebetet wird. Sei es aus Not, sei es aus Freude, sei es aus Dankbarkeit, sei es aus was auch immer. Und wir haben es gerade schon in diesem einen Lexikon-Artikel gehört. Bruder Paulus unter anderem ermahnt uns zu einem beständigen Gebet. In 1. Thessalonicher 5 lesen wir ab Vers 16. Seid immer fröhlich. Wow. Paulus steigt ja auch überhaupt nicht schwer ein, oder? So. Also, wenn ich das lese, denke ich mir immer, seid immer fröhlich. Immer fröhlich ist schon eine Hausaufgabe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht immer 24/7 fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Okay, das kriege ich vielleicht eher noch hin. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wichtiger erster Part. Natürlich haben wir Lebensumstände, die es manchmal nicht einfach machen, fröhlich zu sein, aber es ist am Ende eine Entscheidung zur Dankbarkeit. Zu sagen, hey, Gott sagt nicht, sei dankbar in allem und auch dank mir jetzt für die ganzen schlechten Dinge in deinem Leben, weil Schlechtes kommt nicht von Gott, sondern sei dankbar in diesem Moment, weil Gott es nutzen kann, um etwas Gutes daraus zu machen. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht und verachte das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Why Pray ist für mich immer wieder so eine Serie, wo ich sage, spätestens da müssen wir uns bewusst machen, wir wollen das Reden Gottes in unseren Kirchen haben. Als Pfingstler sowieso, aber hier in dieser Kirche, deswegen haben wir auch gesagt, oder habe ich heute gesagt, wir machen nachher nochmal 2 Worship-Songs. Und ich lade dich ein, wenn Gott zu dir spricht, komm hier nach vorne. Timon ist da, ihr könnt, Timon gibt mir ein Zeichen, dann lass uns wirklich das nehmen. Wisst ihr, es gibt so viel Spaltung in Gemeinde, weil Gemeinden die Gaben des Geistes anfangen zu unterdrücken. Weil es gibt so, meiner Meinung nach, theologisch nicht haltbare Argumentationen von, die Geisteskraft hat vor 2000 Jahren bei den Aposteln gewirkt und heute aber nicht mehr. Glaube ich nicht, weil dafür sehe ich zu viele Zeichen und Wunder, um sagen zu können, das war nur damals cool. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, weil wir können auch ganz schnell mal den Heiligen Geist unterdrücken, indem wir sagen, ja, da haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Da geben wir jetzt gerade keinen Raum. Ah, die Person, wenn die anfängt, was zu sagen, müssen wir immer ein bisschen aufpassen. So. Die Bibel sagt, hört euch alles an und prüft es am Ende des Tages und behaltet das, was gut ist. Ist jedes prophetische Wort richtig? Nee. Ist jedes prophetische Wort gut? Nee. Woran erkenne ich es? Indem ich selber gegründet in der Bibel, im Wort Gottes bin und sagen kann, ich prüfe es anhand der Bibel. Und die Bibel sagt unter anderem, prophetisches Reden ist dann richtig, wenn es sich erfüllt. Das heißt, es kann heute, kann hier jemand auf die Bühne nachher kommen und sagen, hey, ich habe einen Eindruck von Gott. Deswegen würde ich die Formulierung wählen, ich habe einen Eindruck von Gott und nicht, so spricht der Herr. Weil wenn du sagst, so spricht der Herr, dann wird es schwierig, weil dann kann es auch sehr manipulativ werden im schlechtesten Fall. Aber wenn ich sage, hey, ich habe einen Eindruck, Gott hat mir was aufs Herz gelegt, das ich gerne teilen möchte, dann kann es sein, dass es hier heute überhaupt niemanden betrifft. Und du warst aber treu und hast gesagt, Gott, ich lasse mich gebrauchen von dir. Oder jemand sitzt da und sagt, hey, das war das Wort, ich habe das so oft erlebt, dass Gott mir einen Impuls gegeben hat und ich habe ihm nachgegeben. Und plötzlich kommen nach einer Veranstaltung Leute zu mir und sagen, hey Sven, das war voll mein Wort. Hey, da hat Gott so krass zu mir geredet. Und ich denke mir so, okay, ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe, aber Halleluja. Ja, ich habe zu Gott gesagt, ich brauche genau diese Formulierung in so und so. Und dann weiß ich, dass er zu mir spricht. Und ich liebe das, wenn Gott mich so gebraucht. Und er gebraucht nicht nur mich, sondern er gebraucht jeden Einzelnen von uns auf diese Art und Weise. Deswegen liebe ich, so was Ermutigendes in die Gemeinde reinzunehmen und zu sagen, so wie gerade eben, lass uns ein Jahr der Ermutiger werden. Zu sagen, hey, lass uns immer wieder, wenn wir Leute sehen aus unserer Gemeinde, aber auch nicht aus unserer Gemeinde, einfach ein ermutigendes Wort für sie haben. Warum? Weil das macht was mit mir. Mit mir, der treu ist in dem und Gott sagt, hey, jemand, der treu ist, dem kann ich mehr anvertrauen. Vielleicht, ich sage immer, ich möchte kein Prophet in dem Sinne sein, weil die Propheten hatten keinen schönen Job, weil die mussten immer nur dann aufstehen, wenn das Volk Israel gerade schon wieder richtig auf Abwägen war und gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es noch viel schlimmer. Volk Israel, lesen wir in der Bibel, hat dann oft den Weg trotzdem weitergegangen und hat sich dann, was, wo kommt das jetzt her, sich gewundert. Aber am Ende des Tages, ich habe wirklich Leute gehabt, die sagen, ah, ich wäre so gern Prophet. Ich habe gesagt, ich nicht. Weil du bist nie beliebt. Weil wenn du die Gabe des Propheten hast, dann bist du, dann kommt dein Job immer nur dann, wenn das Volk auf dem Irrweg ist. So. Und manchmal hat er auch noch so ein paar schöne Wundersachen dabei, aber meistens kommst du dann, wenn es nicht so gut ist. Und da gibt es Gemeindespaltungen. Warum? Weil innerhalb der Gemeinde plötzlich Leute sagen, ja, aber es ist doch biblisch. Wie bin ich in die Freikirchenszene gekommen? Ich war mal in der Landeskirche, ich habe in der Apostelgeschichte über das Sprachengebet gelesen und habe meinen Pfarrer damals gefragt, was ist das? Und er hat zu mir gesagt, das ist nicht vom Herrn. Ja, aber das steht doch da drin. Und das steht sogar drin, ich soll mich danach ausstrecken, nach dem prophetischen Reden, nach Sprachengebet und all diesen Dingen. Und dann bin ich losgegangen und habe gesagt, ich werde hier nichts verändern, deswegen gehe ich irgendwo hin, wo ich merke, da wird es gewünscht und gefördert. Aber das spaltet am Ende des Tages die Gemeinde, wenn es blöd läuft. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen, ist, dass wir nicht das Werk des Heiligen Geistes eindämmen und sagen, wir wissen besser wie der Heilige Geist, was jetzt richtig ist und was nicht. Sondern die Gaben des Geistes und auch die Früchte des Geistes dienen der Gemeinde zur Erbauung und zur Ermutigung und zum das Reich Gottes aufblühen lassen. Und deswegen lasst uns da eine Church sein, die da ganz viel auch dafür tut, dass wir diesen Raum schaffen. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch gerne mal ein bisschen kontroverse Thesen in den Raum stelle. Und ich habe mal eine mitgebracht für heute Morgen und die heißt, Gericht erwartet diejenigen, die nicht beten. Wenn du als Jesus-Nachfolger keinen Bock auf Gebet hast, dann hast du ein Problem. Und wenn du aus dem keinen Bock eigentlich machst, nicht machst, dann wird das Problem noch viel größer. Wenn du aus keinen Bock sagst, ich habe keine Lust zu beten, dann bete ohne Lust. Einfaches Prinzip. Die Bibel ist recht deutlich, wenn es ums Gebet geht. In Psalm 79, Vers 6 betet Asaf, lass doch deinen Zorn an den Völkern aus, die sich weigern, dich anzuerkennen, und an den Königreichen, die deinen Namen nicht anrufen. Eine super herausfordernde Bibelstelle. Und im Alten Testament lesen wir es ganz oft, das Gebet wird, Gott, lass deinen Zorn über die Völker kommen. Und Gott es ganz oft auch einfach zack umgesetzt hat. Und wer nicht für ihn war, war gegen ihn und wurde zack weg. Ich finde es manchmal krass, wie Gott drauf ist, aber ich liebe das Alte Testament auch irgendwo, weil es, ich habe heute manchmal, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, letzte Woche war es glaube ich, manchmal denke ich mir, ach Gott, ich liebe deine Gnade und deine Gerechtigkeit, aber manchmal würde ich es cool finden, du wärst früher gerecht, aber ich weiß, dass es ein gefährliches Gebet ist, weil es erwischt mich dann nachher auch, deswegen bin ich froh, dass Gott eher gnädig ist, aber ich finde das total interessant, weil Gott hat ganz oft ein ganzes Volk gestraft im Alten Testament, weil einzelne Leute im Volk gesündigt haben. Die Ironie ist hier, dass König Asaf bittet, dass die Königreiche bestraft werden, die sich weigern, Gottes Herrschaft anzuerkennen. Und ironischerweise wird das Volk Juda nachher, das er geleitet hat, besonders hart gestraft von Gott, weil sie genau das nicht mehr getan haben. Asaf hat hier prophetisch schon ein Gebet ausgesprochen und gesagt, Herr, straf alle, die dich nicht anerkennen, und seine eigenen Leute haben es nachher nicht getan und wurden nachher extrem hart bestraft. Das können wir nachlesen in 2. Chronik 36. Es handelt sich um Menschen, die Gott Treue geschworen hatten und sich nun weigerten, ihn anzuerkennen, und dafür wurden sie härter ins Gericht genommen. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und sagst, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, König meines Herzens, du bist derjenige, der all das ist, was ich brauche und was ich will. Und dann irgendwann unterwegs entscheidest, aber eigentlich habe ich auch gar keinen Bock mehr auf dich, weil du verlangst Dinge von mir, die finde ich nicht cool. Dann wird Gott es ernst nehmen, das Gebet, das du gebetet hast. Gott nimmt jedes unserer Gebete ernst. Die Frage ist, ob er es gleich umsetzt oder nicht. Oder ob es noch ein bisschen Zeit braucht, bis er Gebete umsetzt. An anderer Stelle im Neuen Testament zum Beispiel lesen wir Folgendes, Jakobus 4, Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts, ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen, also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Spannend, oder? Gott weiß doch alles. Warum muss ich denn jetzt nochmal bitten? Genau aus dem Grund. Wir gehen manchmal davon aus, wenn mein Papa weiß, was ich will, oder wenn ich weiß, was meine Tochter möchte, dann höre ich es trotzdem gerne, dass sie mich fragt. Wenn sie kommt und sagt, Papa, ich will das und das, dann weiß ich, das möchtest du, dann kann ich nachher immer noch sagen, ja oder nein. Aber ich glaube, dass Jakobus hier eins der häufigsten Probleme beim Beten bespricht, nämlich, dass wir gar nicht mehr mit Bitten kommen. Und wenn wir bitten, dann sind wir nicht konkret. Ich habe das schon mal gesagt bei einer Teamnight und auch vorhin im Teambuilding. Wenn wir beten und sagen, Gott sei du mein Versorger und schenk mir mehr Geld oder schenk der Gemeinde mehr Geld, dann kann er 2 Cent hinlegen und sagt, hier herrscht mehr. Wenn ich aber sage, hey Gott, wir wollen als Gemeinde, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, damit wir alle unsere Kosten und noch darüber hinaus decken können. Warum? Weil wir Menschen freisetzen wollen, Reich Gottes zu bauen. Dann ist es eine andere Nummer, weil ich kann es anders messen und kann sagen, hey Gott, cool, dass du jetzt gerade 1.000 Euro mehr drauflegst jeden Monat, aber es fehlen halt noch 5. Aber danke, dass du der Versorger bist und dass wir unsere Rechnung trotzdem zahlen können, aber dass wir auch die Erwartung haben dürfen, dass da noch mehr da ist für dir. Und genauso können wir beten, wenn wir konkret werden wollen für unsere Gemeinde. Hey, wir haben im Schnitt gerade, einfach, dass ihr mal gehört habt, so mit der Kinderkirche unten sind wir sonntags zwischen 55 und 65 Menschen, die sonntags gerade hier sind. Können wir beten, Jesus, gib uns mehr Menschen in die Gemeinde. Ja, dann kommt eine Person mehr, hat Jesus gesagt, kein Problem, hier ist die eine Person, freu dich. Oder wir gehen hin und sagen, Jesus, wir wollen mindestens 100 Leute jeden Sonntag hier in diesem Gottesdienst sitzen haben. Dann ist es eine konkrete Zahl. Dann können wir aber auch sagen, wir bleiben so lange im Gebet, bis wir es haben. Amen. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Oder weil wir falsche Dinge bitten. Oder aus der falschen Motivation. Die Frage ist, betest du zu Gott? Und wenn ja, was? Und wie? Ist Gott bei dir dein geistlicher Mülleimer, wo du hingehst und sagst, Gott, das und das und das und das und das ist meine ganze Liste, finde ich gerade alles schrecklich und nervt mich und mach das mal weg. Oder bin ich in einem Dialog, wo ich sage, okay Gott, ich bin hier und ich höre dir zu, was auch du zu sagen hast. Ich lasse meinen Willen, den ich vielleicht habe und von dem ich meine, dass er göttlich ist, von Gottes Willen wirklich verändern und transformieren und sage, ich will wirklich hören, was dein Wille ist. Und wisst ihr, vielleicht kennt ihr das, wir haben das ganz oft in Kommunikation und mit unserem Partner oder mit Freunden, sodass wir oft Sachen gar nicht so richtig sagen im Vorfeld, weil wir die Antwort gar nicht hören wollen. So, die Frage ist ein Nein bei dir erlaubt? Es fällt mir oft leichter, eine Sache zu machen, festzustellen, war nicht klug und dann um Entschuldigung zu bitten, wie im Vorfeld mir anzuhören, würde ich so nicht machen. Warum? Weil ich habe ja recht. Also wenn ich nicht recht habe, wer denn dann? Also ist mein Weg der einzig richtige. Wie, das kann man anders machen. Nee, will ich jetzt nicht hören. Warum? Ich habe das auch durchdacht. Und so gehen wir ja auch ganz oft zu Gott, dass wir kommen und sagen, hey Gott, ich habe da einen super Plan. Ich mache den einfach, okay? Und Gott sich manchmal denkt, habe ich da noch ein Mitspracherecht? Also du willst Segen für was, wo ich gar nicht mich beteiligen durfte. Ah, okay. Wenn wir Glück haben, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen in seiner Gegenwart, dann ist die Trefferquote, dass mein Wille dem Willen Gottes entspricht, sehr viel höher, wie wenn ich ab und zu mal zu Gott gehe und sage, hey Gott, das wäre mein Plan, läuft bei dir, oder? Machen wir. Die Frage ist, darf Gott auch mal Nein sagen zu dir? Oder bittest du nur um Dinge, wo du am Ende des Tages sagst, ja, aber Gott, ich bin enttäuscht von dir und ich bin wütend und rebelliere gegen dich, wenn du zu meinem Gebetsanliegen Nein sagst. Wisst ihr, Gott sieht Dinge in unserem Leben an Heiligabend habe ich dieses Bild von diesen Zahnrädern benutzt und Gott hat diese ganzen Zahnräder im Blick und weiß, was genau richtig wäre. Und manchmal sagt er zu deinem Gebetsanliegen Nein. Warum? Weil es seinem Gesamtplan nicht weiterhilft. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es praktisch zum Jahresanfang und fragen uns, wie können wir besser beten? Und ich habe ganz viele Unterpunkte dabei. Bei so Grundlagen haben wir immer das Problem, dass wir meistens davon ausgehen, dass wir sie so gut kennen und eigentlich umsetzen. Aber wer von euch fährt mehr als 10 Jahre Auto? Okay, wer hat in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr mal so einen Prüfungsbogen von einer Führerscheinprüfung angeguckt und sich gedacht, krass, bei mir wären alle tot. Also das ploppt bei mir ab und zu auf und ich denke mir so, ich denke ja nicht drüber nach. Wenn ich Auto fahre, manchmal sitze ich da und dann denke ich mir, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Waren die Ampeln wirklich alle grün? Oder ich fahre, also natürlich waren sie grün, aber kennst du diesen Gedanken, dass du so eine Strecke, die du permanent immer wieder fährst, dass du denkst, die habe ich so in mir drin, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, muss ich jetzt hier abbiegen oder muss ich nicht abbiegen? Ich habe vor 2 Wochen, in der Woche vor Heiligabend, hatten wir Mitgliederversammlung vom Mosaik e.V. Und ich kam nachts um 3 Uhr hier in Pforzheim an, habe da Simon nach Hause gebracht und bin dann noch weitergefahren nach Hause. Und es hatte auf einmal so genebelt, dass ich hier diese, was ist das, B293 ist das, glaube ich, bin ich gefahren und plötzlich kam es aus dem Nichts, kam plötzlich so eine Abfahrt. Ich dachte, war das jetzt eigentlich meine Abfahrt? Und ich merke so, oh, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ist das meine Abfahrt? Schauen wir mal. Egal. Wird schon richtig gewesen sein. Ich kam nachher am richtigen Ort an, aber es war so krass, weil in dem Moment ist mir bewusst geworden, ich denke gar nicht mehr drüber nach, wo ich wie abbiege. Und dasselbe, wenn du plötzlich so einen Prüfungsbogen vor dir hast, wo dann so, ja, wer darf jetzt hier zuerst fahren und in welche Reihenfolge? Und ich denke mir dann manchmal so, ja, also hier rechts vor links, Grundregel, ne, kennen wir alle. Ah nee, der darf in dem Moment gar nicht fahren, Sonderregel, ja, klasse. Oder so Schilder. Es gibt manchmal Schilder, da gucke ich und denke mir so, ja, jetzt wäre es interessant zu wissen, was genau das Schild eigentlich nochmal bedeutet. Aber egal, wird schon passen. Und ich glaube, so sind wir auch beim Beten unterwegs, dass wir hinstehen und sagen, ich weiß, wie man betet und setzt es am Ende des Tages trotzdem nicht richtig um. Deswegen, mein erster Unterpunkt ist, Gebet sollte mit einfachen, aber nicht mit unbedachten Worten ausgedrückt werden. Im Prediger 5 lesen wir Folgendes. Lass dir keine unüberlegten Worte entschlüpfen, rede nicht unbedacht im Überschwang deiner Gefühle, wenn du zu Gott betest. Denn Gott ist im Himmel und du bist hier auf der Erde, deshalb geh sparsam mit deinen Worten um. Man sagt doch, wer zu viel arbeitet, kann nicht mehr ruhig schlafen und wer zu viel plappert, gibt oft unsinniges Gerede von sich. Wenn du Gott etwas versprochen hast, zögere nicht, dein Versprechen einzulösen. Denn Gott hat keine Freude an Dummköpfen, die leichtfertig etwas versprechen, was du versprichst, solltest du auch halten. Ich habe vorhin gesagt, wir dürfen zu Gott reden und unsere Gefühle ausdrücken. Absolut, diese Aussage unterschreibe ich immer noch. Aber die Frage ist, wie rede ich eben am Ende des Tages mit Gott? Habe ich da so klassische, wie ich mit meinem besten Kumpel rede, Floskeln drin? Oder mache ich mir trotz allem bewusst, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott? Oder wenn ich Gott was verspreche, keine Ahnung, ich gebe meinen 10. dieses Jahr und dann soll ich es halt auch umsetzen. Warum? Weil Gott nimmt dich beim Wort. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte jemanden segnen, wie auch immer, dann warte nicht auf die Gelegenheit, wo die Person zu dir kommt und sagt, hey, ich bräuchte mal was von dir, sondern geh hin und sag, hey, kann ich dich aktiv segnen? Ich möchte dir was Gutes tun. Zögere nicht und wenn du Gott was versprichst, dann solltest du es auch halten. Ich glaube, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann sollen wir offen und bereit sein, ihm auch zuzuhören und nicht Gott diktieren, wie er zu funktionieren hat. Und ich glaube, ich habe ganz oft schon gehört, wie Menschen sagen, so gerade in so einer Runde, wir beten ja immer vor dem Gottesdienst hier in einer größeren Runde, und da fällt es vielen Leuten schwer, laut zu beten. Und wenn du dann hingehst und fragst, hey, was ist so dein Thema, warum traust du dich nicht laut zu beten, dann ist es bei ganz vielen Leuten, dass sie sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob das, was ich sage, wie ich das sage, ob das überhaupt gut genug ist. Leute, die können so heilig sprechen. Ich denke mir immer, so unattraktiv, die Leute, die so heilig daherreden. Also wirklich, es gibt Statistiken oder Studien, die sagen, dass Menschen befragt wurden, was sie davon abhält, an Jesus Christus zu glauben. Und 9 von 10 Leuten sagen nicht die Botschaft, sondern die Art und Weise, wie die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, reden und rumlaufen. Und dann denke ich mir, wow. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von den Turn-or-Burn-Schreiern, wenn ich früher durch Stuttgart durch die Königsstraße gelaufen bin und dann die auf ihrem Bierkisten stehen und so, Turn-or-Burn! Wo ich mir denke, ja, das ist super einladend. Da haben die Leute richtig Bock, mit Jesus unterwegs zu sein, weil wenn ich jetzt nicht mich umdrehe, dann verbrenne ich ja super. Natürlich ist die Botschaft nicht falsch, aber die Art und Weise einfach nicht hilfreich. So, und da bin ich dann ganz froh, dass ich nicht so ein Zeichen auf der Stirn habe, das sagt, ich gehöre zu dem gleichen Club, sondern wo ich dann manchmal da vorbeilaufen kann und denke, ja, danke Jesus, dass du viel liebevoller bist wie diese Person, die hier gerade brüllt. Wie gesagt, nicht, dass es falsch ist, aber die Art und Weise. Oder dann ganz oft fangen wir an, deswegen versuche ich, so authentisch wie möglich zu reden und nicht so viel, ich sage immer, die voll Kananäisch reinzubringen und so heilige Worte nur noch zu benutzen, sondern manchmal auch so daherstellt, wie mir das Maul gewachsen ist. Warum? Weil ich glaube, dass das Menschen viel eher zu Gott führen kann, wie wenn ich, natürlich dürfen die Leute in meinem Lebensstil sehen, dass ich was anderes lebe, dass ich andere Werte verkörper, aber das muss man nicht an meinen Klamotten sehen, das muss man nicht an meiner Sprache im Sinne von ich spreche jetzt nur so, der Herr spricht und dann rede ich nur noch so und so geschwollen, sondern dass die Leute merken, hey, mit Jesus unterwegs zu sein, heißt nicht, dass ich nicht mehr normal bin, sondern das heißt genau gerade das, dass ich ganz normal sein kann. Der zweite Punkt, Gebet sollte nicht angeberisch sein. Liebe ich. Kennt ihr die Menschen, die nur beten, wenn andere Menschen sie hören? Jesus hat einen super Satz für die. Matthäus 6, 5 bis 6. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und an den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Was? Wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Wenn du nicht zu Hause für dich alleine Zeit mit Gott verbringst, dann solltest du es nicht in der Öffentlichkeit tun. Also, du bist nicht aufgesetzt. Zu sagen, hey, ich habe da meine Schwierigkeiten, ich bin auf einem Weg, ich bin in einem Prozess. Alles cool, wir sind miteinander unterwegs, ich helfe dir gerne. Aber wenn du mir kommst und wenn ich merke, ich hab Lobpreisleiter, die auf der Bühne super heilige Dinge sagen können, aber ich merke, dass sie zu Hause nicht beten oder auch nicht zu Hause worshipen, dann muss ich mich schon fragen, mit welchem Recht leitest du eine ganze Kirche im Lobpreis an? Du bist das Vorbild. Und nur das, was du zu Hause in deinem stillen Kämmerchen einübst, kannst du authentisch in der Öffentlichkeit vorleben. Das ist eine riesen Herausforderung für mich als Pastor, weil diesen Anspruch habe ich genauso an mich, wo ich sage, wie kann ich denn predigen, oder ich tue mich schwer, Dinge zu predigen, die ich selber nicht lebe. Und das ist sehr herausfordernd manchmal. Die Bibel ist sehr tough. Aber warum will ich das so machen? Weil ich habe keinen Bock drauf, dass das am Ende der Lohn ist, den ich bekomme. Dass Gott sagt, ja, dir wurde schon applaudiert, dass du so ein toller Beter bist, mache ich jetzt nicht mehr. Ich hätte gerne lieber den Schulterklopfer vom Herrn Jesus, der sagt, ich habe die Stunden auf den Knien in deiner stillen Kammer gesehen. Die möchte ich wertschätzen. Bei den Juden war es auch so, dass es eben vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäer, dass sie besonders heilig wirken wollten, indem sie an den Straßenecken gebetet haben, gesagt, guck mich an, wie heilig ich beten kann. Und Jesus sagt, ja, schön für dich, aber das ist halt auch alles, was du bekommst. Das öffentliche Gebet hat seinen Platz und ist wichtig. Aber wer nur betet, wenn andere es mitbekommen, zeigt, dass seine Gebete eigentlich gar nicht zu Gott gerichtet sind. Ein weiterer Punkt. Körperhaltungen im Gebet. Liebt es, ich habe es vorhin sehr genossen, beim Worshipen euch auch so ein bisschen zu beobachten und einfach zu sehen, wie die Hände hochgingen, wie die Augen zu waren, wie manche Leute gesessen sind, andere Leute gestanden sind. Ey, es gibt so viel, die Bibel spricht über so viele Beispiele, wie wir beten können. Wir können sitzen, knien, stehend, ausgestreckt, liegend. Das ist auch ein tolles Bild. Ich mache es jetzt nicht vor, weil ihr seht mich dann nicht mehr. Aber das Gebet mit erhobenen Händen, mit ausgestreckten Armen, all das finden wir in der Bibel, all diese Gebetsformen. Und keine davon ist richtiger wie die andere, sondern jede einzelne davon ist mein Ausdruck. Ob ich, ist jetzt in der Gemeinde vielleicht nicht ganz so praktisch, aber ob ich jetzt gerne wie David halbnackt vor der Bundeslade tanzen möchte, ja, tu es. Also, bleib angezogen hier, aber tanze wie David vor der Bundeslade getanzt hat. Die Haltung dahinter ist wichtig. Nicht das, was ich an oder nicht anhabe. Oder wir lesen in 1. Könige 8 folgendes, als Salomo diese Gebete, das ist die Tempeleinweihung gewesen, als Salomo diese Gebete und Bitten an den Herrn zu Ende gesprochen hatte, stellte er sich vor den Altar des Herrn, vor dem er mit zum Himmel erhobenen Händen gekniet hatte. Hey, wir können knien im Worship und die Hände ausstrecken und können sagen, Gott, ich bin hier, ich beuge mich vor dir, füll du meine Hände mit dem, was du für richtig hältst. Gebet kann zu jeder Zeit und an jedem Ort geschehen. Die Bibel ist auch hier sehr deutlich. Wir haben Gebet mehrmals am Tag. Bei Daniel lesen wir es. Dreimal am Tag hat er sich an sein Fenster gekniet. Wir sehen bei Jesus, dass er sich früh morgens die Zeit nimmt, alleine mit dem Vater zu sein. Wir sehen, dass Jesus sich am Abend vor seiner Kreuzigung sich die Zeit nimmt und sagt, ich bete jetzt mit meinem Vater. Das ist übrigens diese Stelle, wo Jesus dann seinen Jüngern vorwirft, was, ihr schafft nicht mal eine Stunde mit mir wach zu bleiben im Gebet, traurig. Aber das, all das sehen wir. Wir sehen, es gibt kein, du musst immer nur morgens beten. Für die Leute, für die Verfechter der stillen Zeit am Morgen, wenn das deine Zeit ist, Halleluja, go for it. Lebe das mit Jesus aus, steh wegen mir um 3 Uhr morgens auf, bete stundenlang mit ihm. Ich kann das nicht. Ich bin nicht der Morgenmensch. Ich bin, wenn du morgens, nee, ich bin es eher abends. Ich blühe abends um 10 nochmal auf und dann denke ich mir, cool, jetzt Hammer. Ich mache das Christina zuliebe zum Beispiel. Treffen wir uns 3-mal die Woche morgens um 7 Uhr zum Bibellesen miteinander per FaceTime. Warum? Weil sie gesagt hat, hey, wäre es voll wichtig, bevor sie in die Schule geht, dass wir zusammen Bibel lesen und beten. Ich so, okay, da muss ich mir extra einen Wecker stellen. Ich hasse das, aufzustehen in dem Moment, aber ich mache es gerne. Warum? Weil wir merken, dass der Tag, an dem wir das getan haben, ist so viel krasser, weil wir gemeinsam Bibel gelesen haben, uns gemeinsam darüber ausgetauscht haben, gemeinsam gebetet haben. Deswegen Ermutigung an dich und deinen Partner. Findet einen Spot, wo ihr gemeinsam Bibel lest, wo ihr gemeinsam darüber betet und euch austauscht. Das klingt nach den absoluten Oberbasics, aber wenn ihr sie nicht tut, ich kann euch eins versprechen, wird schwierig. Lange gesunde Beziehung zu leben. Auch der Ort ist nicht wichtig. Wir können immer und überall beten. Johannes 4 lesen wir das zum Beispiel. Ab Vers 21. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn. Denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das allgemeine Verständnis war damals, ich kann Gott nur im Tempel Gottes anbeten. Nur da ist seine Herrlichkeit. Und die Samariter, die durften da nicht hin. Die waren nicht so gern gesehen in Jerusalem. Also haben die gesagt, wie sollen wir denn Gott anbeten, wenn wir nicht zum Tempel dürfen? Und ihr kennt die Geschichte, es ist die Frau, die 5 Ehemänner hatte und mit dem, wo sie jetzt zusammenlebt, war auch nicht ihr Ehemann. Und die Frage, die sie stellt, ist eigentlich nur eine Ablenkung. Sie sagt, ja, okay, komm, ich mache jetzt mal hier ein theologisches heißes Eisen auf und fange mal an, den Oberpropheten hier mal ein bisschen abzulenken von meinen eigentlichen Problemen. Und Jesus kommt und wischt es mit einem Satz weg. Welcher Ort ist die richtige, ist der richtige für die Anbetung Gottes? Und Jesus lenkt das Gespräch, nimmt die Frage auf und er lenkt dieses Gespräch auf einen noch viel wichtigeren Punkt, nämlich: Der Ort der Anbetung ist nicht annähernd so wichtig wie unsere innere Haltung beim Beten. Vielleicht kennst du diesen Satz oder folgende Sätze, wenn es um Lobpreis und Anbetung geht. Da hören wir oft so Sätze wie, also ich als Lobpreisleiter habe das schon oft gehört, so, der Lobpreis, der hat mir heute nichts gegeben. Lieder, die ihr gerade singt, nee, die machen nichts mit mir. Aber früher, da war es auch weniger laut. Das war schon besser. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich das höre, herzlichen Glückwunsch, du hast verstanden. Es geht nicht um dich. Lobpreis geht niemals um dich. In meiner alten Gemeinde, also wo ich nach meiner Landeskirchenzeit bin, ich in eine Baptistengemeinde gekommen. Und wenn ich denen das Gefühl vermitteln wollte, die Herrlichkeit Gottes ist da, dann habe ich So groß ist der Herr angefangen zu spielen. Da waren 600 Leute, die saßen im Lobpreis so drin. Seht die Lieder, die mir der Herr jetzt nahebringen, gell? Dann hast du So groß ist der Herr gespielt, plötzlich stehen 500 Leute auf, Halleluja, jetzt ist der Herr da. Und ich denke so, der war auch vorher schon da, aber okay. Aber so sind wir oft drauf, wenn es um Lobpreis und Anbetung geht. Wir brauchen das eine Lied, die eine Melodie, die bringt mich total nahe zu Gott, die ist ja schön für dich. Aber wenn sie nicht gespielt wird, heißt das dann, Gott ist nicht da. Hey, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gott anbeten, dann singen wir ihm Dinge zu, die er getan hat und die er tun kann und die uns daran, die eigentlich Glauben in uns wecken sollen, damit wir sagen, hey, er hat es schon mal getan, warum sollte er es nicht nochmal tun können? Ich erinnere mich an die Taten Gottes, wenn ich die Bibel lese, kann ich auch sagen, ja, Bibel gelesen, ja, Jesus hat Leute kalt, mich hat er heute nicht kalt. Ja, schön für dich, dass er dich jetzt gerade nicht geheilt hat, aber es hat hoffentlich Glauben in dir geweckt, dass er es tun könnte. Wenn du ihm auch Glauben entgegenbringst und sagst, ich vertraue darauf, dass du es tust. Aber wir sind oft so, wenn es mich nicht berührt, dann ist es nicht richtig. Und ich glaube, dass wir da auch als Charismatische und Pfingstler ganz oft auf einem dünnen Eis unterwegs sind, dass wir immer denken, ja, wenn es mich emotional nicht kickt, dann ist es nicht richtig. Aber am Ende des Tages sind unsere Emotionen nur ein bedingt guter Kompass für Sachen, die richtig oder falsch sind. Weil wenn ich nach dem gehe, dann treffe ich ganz viele Entscheidungen, die nicht göttlich sind. Weil meine Gefühle ganz oft nicht das Göttliche widerspiegeln. Deswegen, im Worship geht es nicht um dich und mich. Wir beten Gott nicht an, weil wir uns danach fühlen, sondern weil er es verdient hat. Weil er Gott ist. Weil Gott sich die Anbetung holt, die er verdient. Anders kann ich die Stelle aus Lukas nicht deuten, wenn es heißt, wenn wir schweigen, werden die Steine singen. Eines Tages werden sich alle Knie beugen, schreibt der Hebräerbrief. Gott holt sich die Anbetung, die er will und die er verdient. Die Frage ist, ob wir sagen, hey Gott, ich gebe sie dir einfach freiwillig. Warum? Weil ich dich liebe, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Wenn du Gott anbeten möchtest nach deiner Lust und Laune, dann mach es ohne Lust und Laune. Dann mach es einfach, weil es richtig ist. Und es muss kein gesungener Worship sein. Keine Angst, ich grenze Anbetung Gottes nicht auf Musik ein. Die Anbetung Gottes ist mir bewusst zu machen, wer er ist und was er kann. Und dieses Gottesgeist, was wir gerade gelesen haben, bedeutet auch, dass Gott kein physisches Wesen ist und eben nicht auf diesen einen Ort angewiesen ist. Nicht auf den Tempel Gottes in Jerusalem, sondern Gott ist überall. Gott ist hier, gerade in diesem Moment ist er hier. Und in jedem anderen Gottesdienst, der gerade auf diesem Planeten stattfindet, ist Gott zeitgleich da. Warum? Weil er ist Geist und er ist allgegenwärtig. Und es kommt eben nicht darauf an, wo wir ihn anbeten, sondern in welcher Weise wir es tun. Und deswegen die Frage, ist deine Anbetung aufrichtig? Oder lässt du dir vom Heiligen Geist helfen beim Anbeten? Vielleicht sitzt du gerade da und sagst, was ist aufrichtig anbeten? Ich weiß es gar nicht. Da gibt es auch keine exakt richtige Antwort drauf, sondern am Ende des Tages sagt die Bibel, der Geist Gottes betet für dich und für mich. Wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll, übersetzt der Geist Gottes meinen Seufzen in ein Gebet. Römer 8. Oder der Geist Gottes lehrt uns die Worte Jesu. Johannes 14 können wir das lesen. Da heißt es, dass der Geist Gottes unser Erinnerer ist. Aber er kann uns halt auch nur an das erinnern, was wir kennen. Das heißt, wir müssen sein Wort lesen, damit wir vom Geist Gottes erinnert werden. Und das Dritte ist, er bestätigt uns, dass wir geliebt sind. Römer 5. Wir können aber, lieber Vater, sagen zu Gott, warum? Weil Gott dich und mich lieb hat. Mein letzter Punkt, Gebet kann mit Fasten begleitet werden. In Daniel 9, Vers 3, da lesen wir, aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. Daniel betet hier, er kniet an seinem Fensterchen und er betet und er bekennt nicht nur die Sünden des Volkes, sondern er bekennt seine eigenen Sünden. Indem er durchweg in den nächsten Versen, also von Vers 3 bis 19 geht dieses Gebet und er betet und er sagt immer wieder Wir haben das gemacht, wir haben da Fehler gemacht, Er schließt sich nicht aus. Wenn damals im Babylonischen Reich einer gerecht gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich Daniel gewesen, der gesagt hat, ich beuge mich nicht vor dem Fremden, von den fremden Göttern und von den fremden Götzen. Und ich glaube, dass es in Zeiten, in schwierigen Zeiten, ganz leicht uns fällt, die Schuld bei anderen zu suchen. Wenn uns negative Dinge widerfahren, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir sagen, ja, aber die oder der hat ja das und das gemacht, deswegen geht es mir so schlecht. Der Punkt ist, dass wir uns da ganz gerne mal rechtfertigen oder versuchen, uns rechtfertigen. Aber Daniel hat in dem Moment erkannt, dass er genauso Sünder war wie alle anderen auch. Dass er genauso Gottes vergebende Kraft braucht, wie alle anderen auch. Und ich glaube, dass wir hier auch einen ganz wichtigen Stolperstein immer wieder vor uns haben, dass wir zwar zu Gott gehen, dass wir wissen, Jesus liebt uns, er hat uns vergeben, aber dass wir ständig trotzdem Fehler machen. Sünde heißt nicht nur, ich mache etwas falsch, sondern Sünde heißt, ich habe das Ziel verfehlt. Das kann ich auch verfehlen, indem ich etwas Gutes nicht tue. Wenn ich Gott verspreche, ich mache dieses oder jenes und ich tue es nicht, dann habe ich gesündigt. Und dann darf ich zu Gott kommen und darf sagen, Gott, hier bin ich mit all meinen Fehlern, die ich habe. Danke, dass du mich immer noch lieb hast. Verstehe es vielleicht nicht, aber ich danke dir, dass es so ist. Anstatt, dass wir losgehen und Sündenböcke suchen und sagen, ja, ich hätte es ja gemacht, aber der und der oder die und die, die haben es verhindert. Deswegen im Gebet, nutze die Zeit, faste. Mach Gott dein Anliegen wichtig und mach noch mehr, lass Gottes Anliegen für dich werden, indem du sagst, ich verzichte bewusst auf etwas. Und gebe den Raum an deine Gegenwart, an deine Herrlichkeit ab. Ey, lass uns eine Kirche sein, die betet. Lass uns eine Kirche sein, die Reich Gottes baut. Und lass uns eine Kirche sein, die das Reden Gottes ernst nimmt. Die es prüft an der Schrift. Wir können das ganz aktiv leben, indem wir wirklich sagen, wir nehmen diesen Mosaikrhythmus, den wir haben, mit Gebet und aktiv, Events, all diese Dinge und die Phase der Ruhe. Wir nehmen das ernst und leben das und wir nehmen uns wirklich die nächsten drei Sonntagabende. Wir haben es frühzeitig angekündigt, ich bitte euch. Ich kann leider nicht da sein, weil ich zeitgleich in Heilbronn Gottesdienst habe, aber seid ihr hier. Lasst uns wirklich eine betende Church sein. Lasst uns erwarten, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Warum? Weil ohne die können wir gar nichts. Und wenn es nach meinem Herzen geht und das, was ich in meinem Herzen und in meinem Kopf sehe für diese Kirche und für diese Stadt, dann brauchen wir ganz viel Wirken Gottes. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns eins machen, Wunder um Wunder um Wunder erleben dürfen. Glaubt ihr das auch? Nimm dir die Zeiten und ja, es ist Sonntagabend und vielleicht hast du Sonntagabend normalerweise was Besseres vor. Es gibt nichts Besseres, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Es gibt nichts Besseres, als Gemeinschaft mit Gott und Geschwistern zu haben. Wenn du nicht alle drei schaffst, okay, guck, dass du bei zwei da bist. Lass uns erleben, wie Gott einen Unterschied macht. dich und durch mich. Warum? Weil wir beten und weil wir nicht nur beten und sagen, okay Gott, beten ein bisschen und dann gucken wir mal, was passiert, sondern weil wir beten, sagen Gott, veränder du mein Herz. Veränder du mein Denken. Mach du deinen Willen zu meinem Willen. Fülle mich aus mit deinen Gaben, mit deinen Früchten. Streck mich aus, ich heb meine Hand hin und sage, Gott, füll du das rein, was du gerade für richtig hältst, nicht was ich für richtig halte. Und ich glaube, dass Gott es tun möchte. Gott will dich und mich gebrauchen, um einen Unterschied in unserem Umfeld zu machen. Amen. Alles möglich machen kann. Danke, dass du mit einem Finger schnippst und tausende Menschen sich bekehren, wieder aufwachen. Dass Erweckung möglich ist durch dich, Jesus. Aber vor allem durch eine Kirche, die sich danach ausstreckt, dir zu begegnen. Jesus, und ich bete, dass du wirklich diese kommenden Wochen nimmst und unsere Herzen anrührst, sodass wir dastehen und sagen, hey, ich habe eine große Erwartung an dieses Jahr gehabt und Gott hat sie absolut übertroffen. Herr Gottes, und ich lade dich ein, danke, dass wir immer wieder auch bekennen dürfen, dass auch wir Fehler machen, nicht perfekt sind, entschieden hast mit uns, dein Reich zu bauen. Jesus, danke, dass deine Vergebung immer wieder neu ist, deine Güte ist jeden Morgen neu. Egal, was da kommt, egal, was da war. Wir wollen uns ausstrecken nach deiner Gegenwart, Jesus. Amen.